Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, das Verhältnis zwischen Christen und der Gesellschaft, in der sie leben, ist nicht immer einfach. Das Verhältnis zwischen Christen und der Gesellschaft, in der sie leben, das ist nicht immer spannungsfrei. Da kann es zu Problemen kommen. Und dies gilt nicht nur im Hinblick auf totalitäre Gesellschaftssysteme. Nicht nur für Länder, in denen Christen um ihres Bekenntnisses willen Nachteile erleiden. Also nicht nur für atheistische oder auch islamistische Gesellschaften. Nein, selbst in freien, demokratischen Gesellschaften ist das Verhältnis Christ-Gesellschaft nicht immer unproblematisch, nicht frei von Spannungen. So mussten beispielsweise jüngst zwei Christinnen in der Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen eine Erzwingungshaft antreten. Für 6 bzw. 8 Tage. Hintergrund war die Verweigerung von Bußgeldzahlungen. Sie hatten ihre Kinder nicht an einer Theaterfahrt der Schule teilnehmen lassen. Konkret ging es um ein Stück zur Sexualaufklärung mit dem Titel »Mein Körper gehört mir«. Nach Ansicht der christlichen Eltern zerstört dieses Stück die Scham. Sie nehmen Anstoß an einzelnen Teilen im Stück, an Szenen, die Exhibitionisten und sexuelle Übergriffe im familiären Bereich andeutungsweise darstellen. Eine der beiden Mütter war bereits im Februar für 8 Tage in Haft. Oder denken wir an die zunehmende Verdrängung christlicher Symbole aus dem öffentlichen Raum. Denken wir an die neue niedersächsische Sozialministerin Ayül Özcan, eine Muslimin. Sie hatte sich kritisch zu christlichen Symbolen in öffentlichen Schulen geäußert. Christliche Symbole gehören nicht an staatliche Schulen. So ließ Frau Özcan noch vor Amtsantritt verlauten. Das empfanden viele Christen als Provokation. Damit waren viele Christen nicht einverstanden. Ich will das gar nicht bewerten, was nur deutlich werden soll. Auch in unseren Breiten ist das Verhältnis Christ zur Gesellschaft nicht immer einfach, nicht immer frei von Spannungen. Auch in unserem Land. Und wie sollte es auch anders sein? Leben in Gesellschaften doch nicht nur Christen, so wünschenswert das auch wäre. Nein, Gesellschaften sind immer heterogen, setzen sich immer aus verschiedenen Strömungen zusammen. Auch die deutsche. Da gibt es eben Atheisten, Islamisten, Buddhisten, Nudisten, Nihilisten und was es noch alles geben mag. Und nach dem Bundesverfassungsgericht muss sich der Staat als Heimstatt aller Bürger verstehen. Unabhängig von ihrem religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis. Der Staat darf sich nicht mit einem bestimmten religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis identifizieren. Ja, er muss eben allen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften neutral und tolerant gegenüberstehen. Also Frau Özcan hatte gar nicht so Unrecht mit ihren Äußerungen. Ob uns das als Christen gefällt oder nicht. Wir leben in einer heterogenen Gesellschaft. Da treffen eben Welten aufeinander. Und wir als Christen sind mittendrin. Und die Frage angesichts eines solchen Umfelds ist, wie reagieren wir als Christen darauf? Ja, wie reagieren wir auf diesen Bevölkerungsmix mit seinen widerstreitenden Interessen? Wie stellen wir uns zu einer solchen Gesellschaft? Wie verhalten wir uns? Ziehen wir uns zurück? Kapseln wir uns ab? Versuchen wir, Kontakte zu diesem Umfeld auf ein Minimum zu begrenzen? Oder auf der anderen Seite, gehen wir in dieser Welt auf? Passen wir uns dieser Gesellschaft völlig an? Lassen wir ihre Werte zu unseren werden? Ja? Orientieren wir uns in unserem Handeln an der nichtchristlichen Gesellschaft? Welches Verhalten ist hier richtig? Der Apostel Paulus gibt uns im Titusbrief auf diese Frage eine klare Antwort und er begründet diese auch. Weltflucht und oder Weltsucht. Christen und ihr Verhältnis zur unchristlichen Gesellschaft. So lautet heute Morgen unser Thema. Ich lese uns zunächst den Text, der steht im Titusbrief, im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Ich lese eine etwas andere Übersetzung. Sie haben die Übersetzung oder auch eine Übersetzung auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt. Der Inhalt ist aber derselbe. Erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Sie sollen über niemanden schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Auf diese Botschaft ist Verlass. Und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jedermann von Nutzen. Weltflucht und oder Weltsucht, Christen und ihr Verhältnis zur unchristlichen Gesellschaft. Und das Erste, was uns der Apostel zu diesem Thema sagt, heißt, Christen sind zu einem vorbildlichen und an guten Werken reichen Lebenswandel verpflichtet. Christen sind zu einem vorbildlichen und an guten Werken reichen Lebenswandel verpflichtet. Zunächst einige Vorbemerkungen. Wir befinden uns immer noch im zweiten Hauptteil, Kapitel 2 bis Kapitel 3, Vers 11 des Titusbriefs. In diesem großen Abschnitt beschäftigt sich Paulus mit der Lebensführung von Christen. Er unterweist den Titus, welche ethischen Anweisungen dieser in seinem Dienst geben soll. Denn hinsichtlich des rechten Lebenswandels bestand auf Kreta Verwirrung. Wir haben davon gehört. Vielen Christen auf Kreta war das nicht klar. Da gab es eine große Unsicherheit. Die Gemeinden waren noch sehr jung. Aus Kapitel 1 ließ sich entnehmen, dass sie erst relativ kurze Zeit gegründet waren. Ja, die waren noch in der Gemeindegründungsphase oder unmittelbar danach. Es gab noch keine festen Leitungsstrukturen. Ja, es bestand ein Mangel an Belehrung und Korrektur. Daneben waren auch noch falsche Lehrer in die Gemeinde eingedrungen, in die Gemeinden. Irrlehrer, Personen, die sich als christliche Lehrer ausgaben, aber ganz offensichtlich keine waren. Das wurde daran deutlich, dass sie sich der apostolischen Autorität von Paulus nicht unterordnen wollten und dass sie eine andere Lehre brachten als der Apostel, dass sie auch in ethischer Hinsicht, also auch in Bezug auf den Lebenswandel, andere Dinge lehrten als Paulus und auch als die anderen Apostel. Also diese falschen Lehrer, die verwirrten die jungen kretischen Gemeinden zusätzlich. Die kretischen Christen wussten nicht, wie sie als Christen leben sollten. Sie wussten nicht, welche Lebensführung ist dem Bekenntnis als Christ angemessen. Viele lebten deshalb falsch. Sie zeigten Verhaltensweisen, die für Christen nicht mehr in Frage kommen. Sie betranken sich. Sie zogen über andere her, also sie lästerten. Sie quälten Untergebene. Sie lehnten sich gegen bestehende Verhältnisse auf. Manche gingen außereheliche Verhältnisse ein. Und so weiter und so fort. Da lag wahrscheinlich vieles im Argen. Und diesem Mangel begegnet Paulus hier in seinem Schreiben. Er gibt der Gemeinde Anweisungen zum richtigen Lebenswandel. Und er tat das, weil er wusste, dem Lebenswandel von Christen kommt hohe Bedeutung zu. Die Lebensführung von Christen, die wirkt sich aus, erzielt Reaktion, positiv oder negativ, hemmt oder fördert eben die Verkündigung des Evangeliums, zieht Menschen zum Glauben hin, weckt Interesse am Glauben oder stößt Menschen vom Glauben ab. Er sorgt dafür, dass sie der Predigt gar nicht mehr zuhören möchten, dass sie die Ohren schließen. Gerade in Missionssituationen, und eine solche Missionssituation lag ja hier auf Kreta vor. Die Gemeinden waren jung und sie befanden sich inmitten eines heidnischen Umfelds. Und da wurden die christlichen Gemeinden eben argwöhnisch beäugt, von der heidnischen Bevölkerung auf der einen Seite, aber eben auch von der römischen Verwaltung. Zuletzt auch von den Irrlehrern. Die lehnten ja die apostolische Autorität des Paulus ab und wollten sich ihm nicht unterordnen. Sie waren seine Gegner und Gegner des Titus. Also die Christen auf Kreta standen unter Beobachtung. Und von daher konnten Fehltritte in ethischer Hinsicht weitreichende Folgen haben. Die weitreichendste Folge wäre gewesen, wenn die Verkündigung des Evangeliums selbst verboten worden wäre. Ja, die Obrigkeit hätte durch ethisches Fehlverhalten einzelner Christen einen falschen Eindruck vom Christentum bekommen können. Es hätte der Eindruck entstehen können, das Evangelium wäre eine gefährliche Lehre, die Aufruhr bringt, eine Gefahr für das römische Weltreich. Man hätte sich leicht ausrechnen können, was dann passiert wäre. Dann wäre mit der Verkündigung des Evangeliums, mit der freien Verkündigung des Evangeliums Schluss gewesen. Und all das machte dem Paulus klar, der Lebenswandel von Christen im Alltag muss stimmen, muss in jeder Hinsicht vorbildlich sein. In diesem Bereich ist deshalb Unterweisung nötig, damit Christen eben einen Lebenswandel führen, der im Dienst des Evangeliums steht und Gott ehrt. In unserem heutigen Text nun setzt Paulus seine Anweisungen fort. Er wendet sich aber einem anderen Aspekt des Lebenswandels zu. Man kann auch sagen, einem anderen Gebiet. In Kapitel 2 ging es um das Verhalten innerhalb der griechischen Hausgemeinschaft, innerhalb des Oikos. Ja, es ging da um Fragen des Verhaltens zwischen diesen sozialen Gruppen. Also um das Verhalten zwischen älteren und jüngeren Männern, zwischen Hausherr und Hausfrau, zwischen älteren Frauen und jüngeren Frauen, zwischen jüngeren Männern und jüngeren Frauen. Ja, zwischen Hausherr und Sklaven und so weiter. Jetzt, in Kapitel 3, wechselt Paulus in seiner Betrachtung in den öffentlichen Raum. Hier geht es ihm um das richtige Verhalten in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft. In alten Griechenland wurden da zwei Bereiche unterschieden. Auf der einen Seite der Oikos, also diese griechische Hausgemeinschaft, als damals maßgebliche Sozial- und Wirtschaftseinheit. Und auf der anderen Seite die sogenannte Polis, der Stadtstaat als übergeordnete Form des Gemeinwesens. Diese Stadtstaaten waren völkerrechtlich und staatsrechtlich selbstständig und auch wirtschaftlich unabhängig. Die politische Selbstverwaltung und Selbstregierung erfolgte durch die freien männlichen Bürger. Ja, also am politischen Meinungsbildungsprozess konnten, anders als heute, nicht alle Bewohner teilnehmen. Ja, nur männliche, erwachsene Bürger konnten eben hier diese Aufgabe wahrnehmen. Jede Polis hatte seine eigenen Gesetze und politischen Institutionen. Es herrschte Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit aller vor dem Recht. Die Polis verfügten über öffentliche Gebäude, zum Beispiel Ratsgebäude, und auch meist einen zentralen Versammlungsplatz. Häufig gab es einen spezifischen Kalender und jeder Stadtstaat hatte eigene Feste und Heiligtümer. Jede Polis war auch eine religiöse Gemeinschaft mit einer Schutzgottheit, zum Beispiel die Gottheit Athena Polias für Athen. Ja, häufig hatte auch jede Polis hatte auch eine eigene Währung, also gab eigenes Geld aus. Jeder hatte sein eigenes Heer und zuweilen auch eine Flotte. So sah damals das Gemeinwesen aus. Und Paulus wendet sich nun diesem öffentlichen Raum zu. Er gibt an, wie sich die Christen auf Kreta in diesem Bereich bewegen sollen. In der Ratsversammlung, auf dem Marktplatz, im Heer, im Rahmen von Festen. Und er sagt, führt einen vorbildlichen und an guten Werken reichen Lebenswandel. Lesen wir nochmal Verse 1 und 2. Da sagt er, erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Sie sollen über niemand schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Also Paulus fordert hier vorbildliches Verhalten. Und zwar nach zwei Seiten. Einmal im Hinblick auf das Verhalten gegenüber der Obrigkeit. Vers 1. Ja, die Christen sollten sich der Regierung und den Behörden unterordnen. Und in Vers 2, da weitet Paulus die Perspektive aus. Da bezieht er das Verhalten gegenüber allen Menschen mit ein. Und an dieser Stelle nennt er dann spezifische Verhaltensweisen. Er nennt Verhaltensweisen, die zu vermeiden, beziehungsweise die es zu zeigen galt. Die Formulierung zu Beginn von Vers 1 macht deutlich, dass es sich hierbei um bekannte Dinge handelte, eigentlich bekannte Anweisungen handelte. Es waren vertraute Lehren. An zwei Stellen im Neuen Testament finden wir ganz ähnliche Anweisungen. In Römer 13 und in 1. Petrus 2. Also es handelt sich bei dem, was Paulus hier anordnet, um eigentlich Bekanntes. Um einen bekannten Bestandteil der apostolischen Botschaft. Ja, Paulus sagt, erinnere die Gläubigen daran. Die Christen kannten diese Verhaltensweisen, oder sie sollten sie zumindest kennen, aber ganz offensichtlich hatten sie sie in diesem Lehrchaos hier vergessen oder verdrängt. Sie hatten eine Erinnerung nötig. Mit der Wendung Regierung und Behörden bezieht sich Paulus auf die gesamte administrative Gewalt seiner Zeit. Also vor allem auf den römischen Kaiser, und auf dessen Vertreter. Ja, die kamen ja ins Spiel, als Kreta dann unter die Herrschaft Rom kam. Und er meinte eben auch die Gremien der Selbstverwaltung. Kurz, er dachte an die gesamte damals herrschende staatliche Gewalt auf unterschiedlichsten Ebenen. An sämtliche öffentlich bestellte Verantwortungsträger, denen zu gehorchen war. Ja, bezogen auf heute würden wir sagen, auf alle Behörden, einschließlich der Finanzverwaltung und der Polizei, vom lokalen Politiker bis zum Bundeskanzler. Paulus konnte, das merken wir hier auch, der staatlichen Gewalt seiner Zeit durchaus Positives abgewinnen. Ja, er beurteilt die diktatorische Regierung seiner Zeit positiver als vielleicht wir die unsere heute. Er sprach mit Hochachtung von der Obrigkeit. Ja, lesen wir einmal Römer 13. Da sagt er, alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Vor den staatlichen Machthabern müssen sich nicht die fürchten, die Gutes tun, sondern nur die, die Böses tun. Wenn du also ohne Angst vor der Staatsgewalt leben willst, dann tu, was recht ist, und sie wird dich dafür loben. Denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Guten anzuspornen. Wenn du aber Böses tust, musst du dich vor ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert. Sie stehen im Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil an denen, die Böses tun. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht nur aus Furcht vor dem Gericht Gottes, sondern auch, weil euer Gewissen euch dazu anhält. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn die Staatsbeamten handeln als Beamte Gottes, wenn sie beharrlich darauf bestehen. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern, wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll, wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Also Paulus ist meilenweit von einer, ja, wie soll man sagen, pauschalen Politikerschelte entfernt. oder Regierung schelte. Er sieht die Regierung seiner Zeit als eine Regierung, die zum Besten von Gott eingesetzt war. Er erkennt in der Obrigkeit Gottes Instrument der Gerechtigkeit, einschließlich der Vollmacht zur gewaltsamen Durchsetzung des Rechts. Und er sieht auf Seiten der Christen diese generelle Pflicht zur Unterordnung gegenüber der Obrigkeit. Die Pflicht zur Zahlung von Steuern, zur Beachtung der Gesetze, zur Übernahme gesellschaftlicher Aufgaben und so weiter. Ja, sagt er, jeder Christ sollte jederzeit bereit sein, Gutes zu tun, sich engagieren, sich in das gesellschaftliche Leben einbringen, an der Erfüllung öffentlicher Aufgaben mitwirken. Bezogen auf heute könnten wir vielleicht sagen, sich als ehrenamtliche Richter zur Verfügung stellen, als Wahlhelfer fungieren, während der Ferien im Auftrag der Kommune Kinder betreuen, sich in der Schule engagieren und so weiter. Aber diese Pflicht zur Unterordnung und Mitwirkung ist nicht absolut. Sie endet eben an dem Punkt, wo der Staat die Übertretung eines göttlichen Gebots fordert. Eine Regierung überschreitet ihre eigene Autorität, wenn sie absolute Loyalität verlangt oder wenn sie versucht, Menschen zu überzeugen oder zu zwingen, keine Christen zu werden. Einer solchen Obrigkeit können und dürfen sich Christen nicht unterordnen. Sie sollen da nicht mitwirken. Aber grundsätzlich gilt, und das wird hier eben deutlich, Christen sollen sich staatlichen Stellen unterordnen und positiv am Gemeinwesen mitwirken. Aber nicht nur gegenüber der Regierung und ihren Vertretern sollen die kretischen Christen sich hier eben positiv verhalten. Nein, Vers 2, da weitet er es ja aus, allen Menschen im öffentlichen Raum gegenüber. Auch gegenüber denen, die keine öffentliche Macht innehatten. Also gegenüber den einfachen, überwiegend heidnischen Mitbürgern. Ja? Gegenüber dem Bürger aus dem Haushalt von der anderen Ecke der Stadt, den man hin und wieder im Ratsgebäude antraf oder auf dem Versammlungsplatz. Paulus fordert die Christen auf, über diese Menschen nicht schlecht zu reden und mit ihnen keinen Streit zu suchen. Bedenken wir, mit Leuten, die einen ganz anderen Lebensentwurf lebten. Mit Menschen, die noch tief im Heidentum verwurzelt waren. Ja, die Christen auch damals lebten in einer sehr heterogenen Gesellschaft, mitten unter Menschen, die tief im Götzendienst verwurzelt waren, die alle möglichen schändlichen Verhaltensweisen praktizierten. Ja, wir hatten ja in den Wochen vorher hier von dem elenden Leben auf Kreta gehört. Also da gab es sicherlich Gründe für schlechtes Reden. Da ließen sich Gelegenheiten für einen Streit finden, ganz bestimmt. Aber Paulus sagt, nein, ihr müsst vorbildlich leben, allen Menschen gegenüber. Die Christen, sagt er am Ende von Vers 2, sollen allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Und mit dieser Wendung ist ein aktives Geschehen gemeint. Man könnte auch sagen, Christen sollen Gelegenheiten suchen, in denen sie Menschen Freundlichkeit erweisen können. Sie sollen Situationen suchen, in denen sie ihren Mitbürgern Freundlichkeit erweisen können. Also schon hier ist erkennbar, dass Paulus nichts von einer Weltflucht hielt. Jedenfalls nicht in der damaligen Situation. Der damalige Staat bedrängte die Christen nicht, noch nicht. Es handelte sich nicht um ein ungerechtes Gemeinwesen, wo ein Rückzug angezeigt wäre. Nein, die damalige Gesellschaft gewährte Ruhe und Ordnung, von der auch die Gemeinde profitieren konnte. Das Evangelium durfte frei verkündet werden. Christen waren gleichberechtigte Mitglieder des Gemeinwesens. Und angesichts dessen fordert Paulus die Christen auf, nehmt am Gemeinwesen teil, erfüllt eure Aufgaben. Engagiert euch, wo es euch möglich ist. Aber lebt nicht wie die heidnischen Mitbürger. Passt euch nicht an. Lebt den Gegenentwurf. Lebt ein in allen Bereichen vorbildliches Leben. Macht mit eurem Lebenswandel Jesus Christus Ehre. Ja, man könnte sagen, seid die besten Bürger der ganzen Stadt. Und diese Aufforderung können auch wir hier in Gaste auf uns beziehen. Auch wir sind aufgefordert, uns im öffentlichen Raum vorbildlich zu verhalten. treu und pünktlich unsere Steuern zu zahlen, uns an die Gesetze zu halten, an die Straßenverkehrsordnung. Auch ist uns untersagt, unsere Mitmenschen zu verleumden, selbst den nicht, der kein Christ ist, ja, der vielleicht sogar das Abhängen von Kreuzen fordert. Sicher, ich kann mit einer solchen Person das Gespräch suchen, ich muss nicht alles hinnehmen, aber ich darf sie nicht verleumden, darf nicht streitsüchtig sein, sondern ich soll allen Mitbürgern gegenüber Freundlichkeit erweisen. Sie mit Freundlichkeit überschütten, ob sie mir nun passen oder nicht. Liebe Gemeinde, wie sollen Christen in dieser Welt leben? Vorbildlich. Das ist die erste klare Aussage, die Paulus hier in unserem Text macht. Und die weiteren Verse des Textes nutzt der Apostel, um diese Forderung zu begründen. Er macht deutlich, warum Christen zu einem solchen Leben verpflichtet sind. Weltflucht und oder Weltsucht, Christen und ihr Verhältnis zur unchristlichen Gesellschaft. Punkt 2 heute Morgen. Christen sind zu diesem Lebenswandel verpflichtet, weil Gott sie durch das Werk Christi hierzu erneuert hat. Ich lese uns nochmal die Verse 3 bis 7. Paulus sagt, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarme mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Hier nun nennt Paulus den ersten Grund für die Wahrheit oder für die Verpflichtung, die sich hier aus seiner Forderung ergibt. Er begründet, warum Christen verpflichtet sind, einen vorbildlichen Lebenswandel zu führen. Und welche Begründung führt er an? Er führt das auf reiner Gnade bestehende Rettungshandeln Gottes in seinem Sohn Jesus Christus an. Das Eingreifen Gottes in den Lauf der Weltgeschichte, das sie so unermesslich reich gemacht hat. Ja, dieses Eingreifen Gottes, mit dem er sein Volk erlöst hat, mit dem er sein Volk gerettet und durch den Heiligen Geist erneuert hat. Paulus präsentiert uns hier in diesen 5 Versen das ganze Evangelium. In Vers 3 beschreibt er in großer Offenheit den Zustand des natürlichen Menschen, also den Zustand des Menschen, der nicht persönlich an Jesus Christus glaubt, der ihm nicht vertraut. Und Paulus bezieht sich und die kretischen Christen, ja alle Christen, in diese Darstellung ein. Er bezeugt ja da von sich und den anderen, wir waren früher auch so, so wie alle anderen Menschen. Also Paulus spricht hier, bezogen auf sich selbst jetzt, von der Zeit, in der er noch nicht an Christus geglaubt hat und ihm nicht diente. Und Paulus nennt einige Kennzeichen dieses alten Lebens, dieses Lebens, das alle Menschen kennzeichnet, die außerhalb von Christus stehen. Er sagt da, wir waren ohne Einsicht und Verständnis. Hiermit ist ausgesagt, was Paulus einmal im 1. Korintherbrief 2, Vers 14 aussagt. Da sagt er, Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, die lehnen es ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen. Das drückt aus, dass der normale Mensch Gottes Wort nicht begreifen kann. Es erschließt sich ihm nicht. Dann sagt er, wir verweigerten Gott den Gehorsam. Diese Wendung hier meint bewussten Ungehorsam. Ja, die bewusste Zurückweisung von Gott und die Zurückweisung seiner Forderungen. Es drückt eben aus, dass der normale Mensch keine Bereitschaft zeigt, sich Gott unterzuordnen. Er hört vielleicht den Ruf in die Nachfolge, aber er kehrt nicht um, er will es nicht. Bewusst. Dann sagt er, wir gingen in die Irre. Die Bibel macht an vielen Stellen klar, dass ungläubige Menschen in die Irre gehen. Und dann nennt er noch drei andere Dinge. Er sagt, wir wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Damit macht er deutlich, ja, wie, in welchem Elend er gelebt hat, bevor er Jesus Christus erkennen durfte. Also Paulus offenbart hier in schonungsloser Offenheit den Zustand des natürlichen Menschen. Des Menschen, der ohne Christus lebt, der ihn nicht kennt. Das heißt, der ihm nicht vertraut. Das macht der Apostel hier aber nicht von oben herab. Er bezieht ja sich und die Christen auf Kreta mit ein. Er sagt ja, wir waren früher auch so. Und er macht auch ganz klar, warum er jetzt nicht mehr so ist. Warum das nicht mehr für ihn gilt. Und das ist eben dem Eingreifen Gottes geschuldet. Er sagt, aber dann kam alles anders. Dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Dann hat Gott uns gerettet. Und er macht ganz klar und deutlich, aus reinem Erbarmen. Ja, er macht ganz klar, wir hatten es in keinster Weise verdient. Verdient hatten wir den Tod. Aber Gott hat uns gerettet, aus reinem Erbarmen. Er wusch uns die Sünden ab und gab uns neues Leben. Durch seinen Heiligen Geist. Und den hat er durch Jesus Christus über uns ausgegossen, sagt er, ja, aber nicht spärlich, sondern reichlich, im Übermaß. Er hat uns durch das stellvertretende Leiden und Sterben seines Sohnes gerecht gemacht und jetzt sind wir Erben und werden einmal bei Gott im Himmel sein. Wir werden ewig leben. Die Zeit ist zu kurz, um auf alles einzugehen, was der Apostel hier nennt. Dafür bräuchte es eine eigene Predigt oder mehrere. Wir wollen an dieser Stelle nur festhalten, wovon Paulus hier an dieser Stelle spricht und wovon er nicht spricht. Und wir wollen uns vor Augen führen, wie er hier argumentiert. Wie setzt er diese Verse ein, um seine Forderung nach einem vorbildlichen Lebenswandel zu untermauern? Also, wovon spricht Paulus hier? Er spricht von dem, was Gott durch Christus getan hat, von dem, was wir Sonntag für Sonntag im Glaubensbekenntnis bekennen. Ja, von dem Handeln Gottes, von dem das gesamte Neue Testament Zeugnis ablegt. Davon spricht er. Wovon Paulus hier nicht spricht, das ist die Taufe. Jedenfalls nicht die Wassertaufe. Ja, hier ist ja von einem Bad die Rede, ja, das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. Das haben manche als Hinweis auf die Wassertaufe aufgefasst. So, als würde die Taufe einem Menschen das ewige Leben bringen. Aber das ist hier nicht gemeint. Paulus kennt keine Taufwiedergeburt. Paulus beschreibt hier mit diesen Bildern das von Gott herkommende Rettungshandeln. Denken wir an die Lesung, die Klaus gelesen hat. Die Bilder, die der Prophet Hesekiel verwandt hat, die sind ganz ähnlich. Und ich denke, Paulus nimmt bewusst Bezug auf sie und beschreibt hier die Aufrichtung des neuen Bundes in Christus. Das Rettungshandeln an den Menschen, denen er den Glauben geschenkt hat. Also er beschreibt hier nicht etwas, was der Mensch tun kann, sondern er beschreibt, was Gott in Christus an Menschen getan hat und tut. Hören wir auf 1. Korinther 6, Vers 11. Da spricht Paulus von Christen und er sagt, ihr seid reingewaschen und Gott hat euch zu seinem heiligen Volk gemacht, zu Menschen, die vor seinem Urteil als gerecht bestehen können. Das ist geschehen, als ihr Jesus Christus dem Herrn übereignet worden seid und den Geist unseres Gottes empfangen habt. Also was Paulus beschreibt, ist das eine, was passiert, wenn ein Mensch durch Gottes Gnade zum Glauben kommt. Er erfährt Vergebung der Schuld, er wird gewaschen, neu gemacht, bekommt einen neuen Sinn. Er bleibt Sünder, ja, Aber im Glauben hat er Anteil an Christus und an seinem Auferstehungsleben. Und in dem Rahmen, wie Gott es ihm schenkt, kann er dem Wort Gottes gehorchen. Kann er ein neues Leben führen, ein vorbildliches Leben, ein Leben voller guter Werke. Und damit ist klar, wie Paulus hier argumentiert. Er sagt, ihr müsst vorbildlich leben, weil Gott euch in Christus erneuert hat. Der neue Bund besteht. Gott hat seine Verheißung erfüllt und seinen Heiligen Geist in eure Herzen gesandt. Wandelt dementsprechend im Geist. Er will dieses Leben zur Ehre Christi in euch hervorbringen. Die Anwendung für uns ist deutlich. Wenn wir zu Christus gehören, wenn wir ihm vom Herzen vertrauen, können wir ihm danken. Dann ist das, was in den Versen 3 bis 7 beschrieben wird, an uns geschehen. Dieser herrliche Wechsel. Vom verlorenen Sünder zum Erben Gottes. Zu Erben des ewigen Lebens. Und bedenken wir das tiefe Erbarmen, die Liebe, die Güte Gottes. Er hätte allen Grund gehabt, uns zu verwerfen. Denken wir an die Beschreibung von Vers 3. Aber es hat ihm gefallen, uns selig zu machen, völlig unverdient. Wie könnten wir angesichts dessen anders als Gott zu danken, ihm mit einem Lebenswandel zu dienen, der ihn ehrt, der seinen Namen rühmt? Paulus nennt noch einen letzten Grund, eine letzte Begründung für seine Forderung. Die wollen wir am Schluss noch ganz kurz betrachten. Er sagt drittens, Christen sind zu einem oder zu diesem Lebenswandel verpflichtet, da sie der Gesellschaft gegenüber missionarische Verantwortung tragen. Ich lese noch einmal Vers 8. Auf diese Botschaft ist Verlass. Und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jedermann von Nutzen. Wie schon vorher, so macht Paulus auch an dieser Stelle deutlich, Christen haben eine missionarische Verantwortung. Alle Christen, nicht nur Pastoren, nicht nur Gemeindeleiter, nein, alle. Er macht das ganz klar. Ihr, die ihr an Christus glaubt, habt einen Auftrag in dieser Welt, in der Umgebung, in der ihr lebt. Sei es im Haushalt, also im Oikos, oder sei es in der Öffentlichkeit, in der Polis. Ihr habt eine missionarische Aufgabe. Und der Apostel macht das hier noch einmal durch zwei Dinge deutlich. Einmal betont er die Verantwortung der kretischen Christen gegenüber allen Menschen. Ja, am Ende von Vers 8, da sagt er, ja, sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jedermann von Nutzen. Hiermit sind die Menschen gemeint, die außerhalb der Gemeinde stehen, die ungläubige Umgebung. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch die Formulierung am Ende vom Vers 2, wo er gesagt hat, wir hatten das schon betrachtet, und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Allen Menschen. Auch hier sind die Menschen gemeint, die außerhalb der Gemeinde stehen. Die ungläubige Umgebung. Der Gedanke ist hier der, Gott hat in der Geschichte seine Freundlichkeit, seine Menschenliebe, seine Güte gezeigt. Eben in seinem Sohn Jesus Christus. Sie ist ein für alle Mal sichtbar geworden. Sie ist offenbar. Sie ist schriftlich niedergelegt. Sie kann gelesen und verkündet werden. Man kann sie auswendig lernen und mit dem MP3-Player hören. Das Verstehen dieser Botschaft ist geschenkt, das ist klar. Aber grundsätzlich kann man sagen, diese Botschaft kann sich nur dem erschließen, der die Verkündigung hört. Der die Verkündigung hört. Der die Evangelien liest. Dem diese Freudenbotschaft erzählt wird. Seit Christi Himmelfahrt ist es Aufgabe der Christen, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes zu bezeugen. Durch Worte, aber eben auch durch Taten, durch den Lebenswandel. Ihr Lebenswandel soll das bezeugen, von dem Paulus in 2. Korinther 5 spricht, wo er sagt, so lautet diese Botschaft, in Christus hat Gott selbst gehandelt und die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus. Bleibt nicht Gottes Feinde. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes soll fortgesetzt werden.